Der Horizont des Menschen ist das Limit und nicht das System. Die größte Herausforderung ist das Aufsetzen, damit wirklich die richtige Qualität bei rauskommt. Das Shit in, Shit out, das ist definitiv so, weil wir jetzt eine höhere Autonomie haben, selbstständige Entscheidungsmöglichkeiten haben, aber genauso auch natürlich die Gefahr, dass Informationen rausgegeben werden, falsche Informationen. Diese Art von Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird der Standard werden.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wird es auch wieder super spannend. Wir reden heute über das Thema Datensicherheit und Daten. Jetzt denkt man wieder, oh, Datensicherheit, langweilig, aber das stimmt nicht, weil wir sind im Zeitalter von KI und da ist Datensicherheit einer der wichtigsten Punkte. Weil wenn wir uns Themen anschauen wie Claubot, der tatsächlich Zugriff dann hat auf alle Daten, die man so auf einem Rechner haben kann, dann wird Datensicherheit plötzlich ein echtes Thema, weil wirklich Insights und alles passieren können. Außerdem natürlich haben wir das Thema heute da, wie können wir wirklich Datensicherheit engineieren, wie kann man das auch wirklich benutzen, wie können große Firmen das benutzen und wie kann man eigentlich dort auch wirklich sinnvolle Automatisierung machen. Und dazu habe ich einen absoluten Experten dabei, nämlich der Kurt-Simon Harlinghausen, er nennt sich selber Solution Engineer, aber ich kenne ihn ja auch schon lange und ich weiß, er ist immer am Puls der Zeit, an den Themen, die gerade wirklich relevant sind und hat in der Vergangenheit ja seine eigenen Firmen aufgebaut, ja, erfolgreich verkauft, ganz viele verschiedene Konzepte da auch gemacht und ist immer jemand, der nach dem Neuesten strebt. Und deswegen nennt er sich jetzt auch gerade Solutions Engineer und arbeitet da tatsächlich für viele sehr, sehr große, namhafte Firmen und hilft denen dabei, wie sie ja Lösungen finden können für die aktuellen Probleme der Zeit. Darunter natürlich auch Automatisierung, aber vor allem auch das Thema Datenschutz. Nicht Datenschutz im Sinne von GDPR, sondern Schutz der Daten, dass diese nicht geklaut werden, dass diese nicht von KIs falsch verwendet werden. Und ich glaube, das ist extrem spannend, weil wir da an der Speerspitze sind von dem, wo auch alle immer sagen, ah, Deutschland macht nichts. Das stimmt nicht. Deutschland macht schon einiges, aber natürlich in einer Form so, dass es halt auch das Ganze sicher bleibt. Deswegen herzlich willkommen, Kurt-Simon Harlinghausen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so auf das Gespräch, weil da wird ganz, ganz viel Spannendes drin sein.
Danke dir, Timon, für die Einladung. Ja. War mal endlich Zeit. Also ja. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen und haben so oft gesehen, jetzt müssen wir es mal machen.
Ja, genau. Und das Spannende ist ja auch wirklich, wenn man mit dir spricht, dann kommt man wirklich immer in so Rabbit Holes rein, ja, und wird dann da reingezogen. Und ich habe immer das Gefühl so, da sind immer Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, das wollte ich jetzt gerade am liebsten gar nicht wissen, weil das macht mir auf der einen Seite wieder so eine Tür auf, wo ich damit einmal sehe, dass da so viel mehr noch ist, womit ich mich beschäftigen muss, damit ich diesen Space sicher navigieren kann. Und deswegen machen wir jetzt auch gerade den Podcast heute, damit wir ein paar Leute abholen können dazu und einfach die mit auf die Reise nehmen können und auch dort Klarheit schaffen können, wie man da sicher sein kann.
Ja, deswegen lass uns. Geht mir ja genauso, ne? Also du kannst dir gar nicht vorstellen, was bei mir im Kopf alles abgeht in den Zeiten, ja. Auf der einen Seite FOMO, also Fear of Missing Out, was alles so gerade geht, ob das jetzt Richtung Data, Automation, KI oder Security geht, aber auch Richtung Marketing, Sales oder Unternehmensorganisation. Also super spannende Zeiten. Ich habe mich zuletzt erlebt in dieser Riesenwelle des Social Media und was jetzt so alles mit KI abgeht, ist irre.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Automatisierung werden wir auch mal drauf sprechen, weil du siehst es ja auch wirklich von the inside out, ja, wie es da abgeht. Deswegen vielleicht fangen wir auch mit dem Thema gerne an. Also einmal würde mich mal interessieren, wie siehst du das Thema Automatisierung? Kann man alles mit KI lösen oder ist es doch noch gar nicht so einfach, alles zu machen? Also weil es wird oft dargestellt, also besonders wenn man auf LinkedIn ist, ne, dann hat hier jemand einen End-to-End-Flow, der sofort zwei Mitarbeiter ersetzt, dann Agentic AI ersetzt gleich ein ganzes Team. Und du hast da einfach mehr Insight, weil du damit ja auch konkret arbeitest. Deswegen vielleicht gibst du mal ein bisschen Insight, wie es denn wirklich ist und wo es wirklich auch sinnvoll ist, es einzusetzen.
Also man kann irre viel schon machen heutzutage. Ich bin ein großer Freund von Human in the Loop. Das heißt, ich schaue mir immer noch das an, was an Ergebnis rauskommt, bevor ich es verwende. Auch zwischendrin gerne. Die größte Herausforderung ist das Aufsetzen, damit wirklich die richtige Qualität bei rauskommt. Es sind sehr, sehr viele Daten da. Wie gut sind die Datengrundlagen, auf denen ich was aufbaue? Ja, das predigen wir seit 20 Jahren. Shit in, shit out. Wie viel Kontext habe ich zu den Daten? Wie alt sind die Daten? Und so all diese Regeln, die wir haben. Das 6C-Modell, korrekt, complete, consistent, contemporary, compliant, Und contextual, also ich weiß, wo die Daten herkommen. Also auch die Quelle ist für mich essentiell. Und wenn ich das alles richtig habe und habe eine richtig geile Architektur aufgebaut und eine richtige geile Struktur, dann kann ich auch heutzutage schon hochrepetitive Aufgaben im digitalen Umfeld schon zum größten Teil automatisieren. Nicht 100%, aber ich sag mal, wir kommen schon zu 95%. Und das kann ich sogar on-prem machen. Ich habe gerade gestern wieder Mac Studios gekauft mit 512 GB RAM, weil wir einfach schon sehr, sehr viel dort laufen lassen, um die Tokens zu sparen. Der Business Case rechnet sich innerhalb von einem Jahr. Da geht es um Berichtswesen, da geht es um Automatisierung von Reporting und so weiter. Das geht heutzutage schon sehr, sehr gut vollautomatisiert. Solange, und da kommen wir auch später zu, das Thema Datensicherheit genauso verstanden wird, weil Automatisierung natürlich auch auf der einen Seite viele Potenziale auslöst, aber auch sehr viel Ängste, nämlich dieses Loslassen, die Maschine selber machen lassen, erzeugt bei Menschen eine gewisse Angst um die Autonomie des Menschen und was dabei rauskommt, ja, und die Gefahren, die dahinter stecken. Also sie ist nicht greifbar, aber sie sind gefühlt.
Ja, genau. Da ist sehr spannend, weil da gibt es ja zwei Lager. Die einen sagen, ich gebe der KI nichts und die anderen sagen, ich gebe Vollzugriff der KI. Und da reden wir mal über Moltbot. Claude Bot heißt der mittlerweile jetzt. Genau. Sehr, sehr spannendes Konzept. Und ich kenne unzählige Menschen, die das auf ihrem Rechner installiert haben und einfach Vollzugriff gegeben haben und haben gesagt, ja, das läuft jetzt super. Genauso auf Instagram, wenn man ein bisschen durchscrollt, dann wird einem immer vorgeschlagen, ja, hier, ich habe Claudebot installiert und der macht jetzt alles für mich. Ich habe quasi zwei Jobs gleichzeitig und sowas. Ordnet das doch mal ein bisschen ein und auch die Gefahr, die dabei vielleicht besteht, was Datensicherheit angeht.
Also erstens ist das innerhalb der gesamten Entwicklung im Bereich KI ein kompletter Gamechanger. Das ist definitiv so, weil wir jetzt eine höhere Autonomie haben, selbstständige Entscheidungsmöglichkeiten haben innerhalb einer Instanz oder einem System. Aber genauso auch natürlich die Gefahr, dass Informationen rausgegeben werden, Falschinformationen. Wir haben immer noch diese halluzinierenden Systeme, die sich Dinge ausdenken oder Dinge in den Kontext bringen, die überhaupt nicht in den Kontext gehören. Ja, es kann nicht nur beruflich herausfordernd sein, es kann ja auch dann im Privaten herausfordernd sein, dass der auf einmal jemand etwas schreibt, den man vielleicht gar nicht schreiben soll, weil er allen Zugriff hat. Also da kommen schon Bereiche auf uns zu, die wir nicht berücksichtigt haben. Also ich habe auch Clubboard auf 3 Mac Minis laufen. Ganz unabhängig davon habe sie auch über ein Starlink ein separates aufgesetzt, weil ich nicht möchte, dass meine IP-Adresse, mit dem ich in anderen Bereichen arbeite, irgendwie dafür genutzt wird, sondern dass ich das immer wieder rausnehmen kann und wieder resetten kann. Und habe einen aufgesetzt, mal aus Perspektive der Sicherheit, einen aus der Produktivitätsebene und einen mal komplett geguckt, was passiert, wenn man gar nichts macht mit ihm und wie selbstständig er sich dann weiterentwickelt und fragt, hat natürlich einen Anstoß gegeben. Und das ist ganz interessant zu sehen, was diese drei Systeme unterschiedlich machen. Und ich dokumentiere das und kriege jeden Morgen auch einen Report über die Aktivitäten aus den Logfiles und so weiter. Das ist schon irre, was sich da innerhalb von wenigen Wochen getan hat und wie sich das weiterentwickelt. Wie viele Skills man da reinladen kann, wie viele Skills das System auch demandet und sage, ich brauche jetzt den Skill, um das und das machen zu können. Es gibt ja auch die Diskussionen des eigenen Forums, wo Clawbot ein eigenes Forum hat, wo nur die Bots untereinander sich austauschen, wo man mittlerweile auch so ein Fiverr hat für Human in the Loop. Oh, ich kann gerade den Schalter nicht umlegen, deswegen brauche ich einen Menschen, der diesen Schalter umlegt und physikalisch diesen Klick macht. Das heißt, die Bots auftragen Menschen Dinge zu tun, was sie nicht selber tun können. Datenerfassung, irgendwelche mechanischen Themen. Also es ist schon skurril, was da alles an Ökosystemen in so kurzer Zeit entstanden ist. Ja. Und wie viel das mit uns verändern wird. Also ich glaube, das Risiko heutzutage ist enorm hoch, wenn man nicht von vornherein ein paar Einschränkungen dem System gegenüber hat. Wenn man nicht grundlegende Dinge einfach dem Menschen überlässt erstmal noch, bis man es verstanden hat, wenn das System nicht auf einer eigenen Instanz getrennt von meinen echten Daten erstmal läuft, weil nicht jeder ist so fähig, das wirklich einzuschätzen oder zu kontrollieren. Ja. Und dann, wenn man gelernt hat, nach und nach mehr und mehr dem System zur Verfügung stellt, und am Ende, wir werden nicht drum rumkommen, diese Art von Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird der Standard werden. Ja. Und ich muss mich sehr, sehr früh damit auseinandersetzen, um es zu verstehen und einordnen zu können, um meine eigenen Erfahrungen zu machen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich glaube auch, das ist, es ist ja auch kein Negativ, wenn man sagt, man arbeitet dann mit so einer sehr fähigen AI zusammen. Es ist im Prinzip das klassische System des Co-Programmings. Das gab es mal eine Zeit lang, wo man zwei Programmierer nebeneinander gesessen haben, um ein Problem zu lösen. Und fairerweise ist jetzt auch nichts anderes, als wenn man sich überlegt hat, wie früher die Menschen auf der Schreibmaschine und dann zum Computer gewechselt haben. Das war auch ein Wahnsinnsfortschritt. Ich glaube, das ist ein super Schritt. Und eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig aber ist, die du sagst, ist, wenn man ganz spät im Game dazukommt und man ist kein Kind, ja, also ein Kind lernt es anders. Aber wenn man so als, ich sag mal so, du beschäftigst dich, wenn diese Technologie komplett evolviert ist und schon fertig ist und dann gehst du erst damit rein, dann bist du nur noch Anwender und verstehst nicht die Prinzipien dahinter. Aber wenn man jetzt anfängt mit KI zu arbeiten, kriegt man diese ganzen Entwicklungsschritte mit und versteht etwas mehr, wo Fehler entstehen und wie es anzuwenden ist und man lernt es auch tatsächlich besser kennen. Also das ich meine, lustigerweise mit Erkennung von KI, also AI-Slop, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass ich es erkenne, ja. Und dass ich sofort wegwische, zum Beispiel auf Instagram. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich es langweilig finde. Genauso muss ich aufpassen, dass meine Texte zum Beispiel, die ich schreibe, wenn ich eine E-Mail schreibe, dass sie immer noch interessant sind und die Informationsmenge enthalten, die sie enthalten müssen, ja, damit der Gegenüber weiterarbeiten kann, aber trotzdem es mir Arbeit abnimmt. Ja. Aber das ist ein Evolutionsschritt. Den konnte ich machen, weil ich alle Evolutionsschritte durchgegangen bin. Und ich verstehe jetzt auch, wie die KI zum Teil funktioniert. Und kann dadurch einschätzen, dass eine Antwort gut oder schlecht ist und ob ich auch Sachen mit ihr lösen kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man früh dabei ist und auch sowas wie jetzt Clawbot, dass man damit sich beschäftigt und es anwendet. Weil wenn man damit erst einsteigt, wenn das Ding in der 20. Version ist, in 3, 4, 5 Jahren, ja, dann ist man nur noch Anwender.
Absolut, also das sehe ich genauso. Und dieses Hintergrundverständnis, und ich habe vor 10 Jahren, auf der TEDx dazu einen Vortrag gehalten. Genau, was jetzt genau passiert, also TEDx Ingolstadt, einfach mal schauen, vielleicht könnt ihr das ja einblenden. Mhm. Super spannend, weil ich glaube, wir werden in eine Zweispaltung der Gesellschaft kommen. Ja, nämlich die einen, die das komplett durchdrungen haben, die Architekten sind, die Kontrolleure, und die anderen, die Anwender sind. Und da wird es nichts dazwischen geben für die Berufe, die in dem digitalen Umfeld sind. Ja, jetzt kann ich sagen, mit 5 Kids, ich habe 2, die ältesten beiden sind, der älteste ist Schreinermeister, der zweitälteste wird Schreinergeselle gerade. Nach seiner Bundeswehrzeit. Das heißt, die gehen in Berufe, wo sie glauben, dass es noch länger dauert, bis Maschinen wesentlich mehr übernehmen können. Ja, gerade weil es sehr viel um Individualisierung und Anpassung geht. Was ich auch toll finde. Aber der Älteste, und du kennst ihn ja selber, der ist eh schon mit Hacker und war schon mit auf DEFCON und auf CCC und auf all den Konferenzen. Das heißt, der verbindet dieses Handwerkliche mit dem Maschinellen. Ja. Das heißt, überall bei ihm in der Werkstatt sind Raspberry Pis, Arduinos, die steuern Lüftungen, Abluft, CNC-Fräsen, 3D-Drucker, Laserschneider, alles Mögliche, ja. Also diese Kombination ist natürlich faszinierend, weil es eine Erhöhung der Produktivität erzeugt. Und das wird eine interessante Welt werden, diejenigen, die Produktivität erzeugen und diejenigen, die sie hinterher anwenden.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube auch diese das ist auch etwas ganz Besonderes, wenn man sich anschaut, dass Technologie von den Open-Source-Technologie, jetzt Raspberry Pi hast du angesprochen, kann man ja unfassbar vielfältig als kleines Steuerungselement einsetzen. Ja? Und ich glaube, das machen wir auch alle viel zu wenig. Wir versuchen dann immer eine Lösung zu kaufen, wo wir manchmal einfach eine Lösung selber auch bauen könnten. Ja? Und das ist auch jetzt, und ich finde, der große Game-Changer ist hier jetzt mit, Anführungszeichen, Vibe-Coding, aber auch einfach mit der KI. Selbst wenn du jetzt ein Problem hast, ja, ein Problem, wo du sagst, ich möchte, dass dieser Lichtschalter automatisiert wird oder das Garagentor automatisiert wird oder was auch immer, das fragst du die KI und die gibt dir den richtigen, fast richtigen Code aus, mit dem du sowas bauen kannst, zumindest als Prototyp. Und das ist krass, weil das, finde ich, erhöht auch nochmal die Freiheit aller Menschen, sich Code anzueignen und Automatisierung zu schreiben. Ja? Auch wenn sie nicht perfekt sind im ersten Schritt, aber das ist schon ein Gamechanger. Aber vorher brauchst du immer einen Entwickler.
Es kommen zwei Faktoren dazu. Einmal, wir sehen eine Veränderung, dass dieses klassische Prompting nicht mehr ist, ich möchte das und das machen. Ja, weil wenn wir das so machen, wird die KI nie das rausholen, was sie wirklich rausholen kann. Mhm. Das Zweite, also was wir brauchen, ist, ich möchte das Ergebnis erzeugen. Wie komme ich am besten dahin? Und was du ansprichst, zum Beispiel mit Codex, zu sagen, ich möchte gerne meine Firewall absichern, bitte prüfe mal alle Ports oder baue mir irgendwie einen Honeypot ein oder ich möchte gerne Evil Jinx, ja, momentan bei Teams einer der größten Flaws, wo dir Microsoft hilft, deine Tokens zu klauen, ja, also total krasse Dinge, was es mittlerweile gibt, das zu verhindern, ja, und da ist Codex Zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Tool in der Kombination mit Claude Code. Es gibt Claude Code Security, da gibt es die ganzen Agent-Strukturen jetzt bei Anthropic oder das neue Perplexity, wie aufwendig das diese Antworten gestaltet, ja, also wie viel Zeit das in einem System reinpackt. Und das ist schon irre zu sehen, ja, wie fähig, befähigt der Mensch wird, enabled wird, aber der Mensch wird nur so stark enabled, wie er es auch selber versteht.
Klar.
Das heißt, der Horizont des Menschen ist das Limit und nicht das System. Und wenn ich sehe, wie manche Leute Code anfordern und wenig Architekturverständnis haben für eine Anfrage und sich wundern, dass es da nicht funktioniert oder performant ist oder das nicht mehr angepasst werden kann, dann ist das kein Wunder. Das heißt, ich muss mich jetzt sehr, sehr stark mit, wie muss Code aussehen, wie muss meine Infrastruktur aussehen, wie muss meine Agenten miteinander kommunizieren, welche Ebenen muss ich haben, welche Agenten brauche ich überhaupt und wie soll der Outcome aussehen? Ja, und so, dass es skalierbar ist oder weiter anwendbar ist, dass er sicher ist, damit müssen wir uns beschäftigen und gar nicht mal so stark mit dem System.
Habe ich ein ganz schönes Beispiel für im Kleinen. Ich habe meine persönliche Website umgebaut mit KI, ja, weil ich einfach gesagt habe, ja gut, ist jetzt 7-mal gehackt worden, ja. War WordPress natürlich, ja. Und dann habe ich, jetzt war sie irgendwann auch kaputt, ja. Dann habe ich gesagt, gut, das ist meine persönliche Website, ist jetzt auch egal. Habe sie einfach WordPress gelöscht und habe es einfach mit Google AI Studio gemacht. Und jetzt kommt das Architekturthema nämlich rein, dass es perfekt passt. Und ich habe ihm gesagt, baue mir halt eine Website, mach das alles. Und habe ihm auch gesagt, mach das natürlich SEO optimiert, ja. Und das ist jetzt interessant, weil er hat eine Single Web Application gebaut, die natürlich nicht SEO optimiert ist. Ja, die kann ja gar nicht SEO optimiert sein. Die funktioniert alles in einer Page. Dann habe ich im Nachhinein versucht, irgendwie URLs reinzubauen. Das hat alles nicht funktioniert. Architektonisch muss ich beim nächsten Mal sagen, mach es nicht als Single Web Application, sondern mach es direkt als HTML Single Pages. Das kann das System ja auch. It's not a big problem. Ja, ist ja keine riesen interaktive Seite. Und dann habe ich nämlich die SEO-Optimierung inhärent mit drin. Aber genau diese Überlegungen, diese Architekturüberlegungen, die muss man halt noch haben, weil ich habe mit der KI unfassbar lang, ich glaube 4 Stunden lang haben wir gepromptet, um versuchen, SEO im Nachhinein einzubauen. Und er hat immer gesagt, ja, super Idee, tolle Idee, ja, mache ich. Und hat es natürlich nicht machen können, ja. Also das ist schon witzig, wie sie dann auch sehr positiv nichts tut, ja, und Tokens verballert.
Ja, Tokens verballert. Aber wenn du hingehst und sagst, hey, mach doch mal ein Deep Research, schau dir mal die in den letzten 2 Wochen 20 meistgesehenen Videos zum Thema SEO und zum Thema Geo mit KI an. Und wie man heutzutage Webseiten gestalten muss, mach daraus eine Zusammenfassung und schreibe dann einen Prompt für eine Architektur und eine Verteilung der Aufgaben an die unterschiedlichen Agents. Da kannst du es parallel laufen lassen und dann bist du gar nicht mehr im Loop. Also das heißt, lass doch die KI den Research erst machen, zusammenfassen, dann gegebenenfalls von anderen KI challengen, optimieren, ja, also Perplexity oder was auch immer, und dann zurückgehen. Ich baue viel mit Lovable und Devon AI und Claude Code natürlich und kriege ein ganz anderes Ergebnis raus und bin gar nicht so viel involviert. Also ich habe hier mittlerweile 6 Screens in meinem Büro, wo dauernd irgendwelche Agents laufen, die mich dann zwischendurch was fragen über Telegram oder was von Kanal oder Slack her. Und dann brauche ich nur noch Antworten. Ich habe die auch so programmiert, dass ich geschlossene Fragen bekomme. Das heißt, die sollen mir immer 3 Optionen geben. Ja, A, B und C. Und ich antworte nur noch mit A. Und dann brauche ich nicht mehr irgendwas reinschreiben, sondern dann muss ich die KI vorher Gedanken machen, was sie mich fragt. Und dadurch bin ich wesentlich effizienter und ich weiß, dass die Antworten, Optionen viel besser sind, weil sie muss sich erstmal 3 Optionen ausdenken.
Ja, genau. Wie würdest du, wenn du jetzt konkret von mehreren parallelen Streams redest, wie machst du das? Also wie baust du das? Ist das ein NNN-Flow? Ist das ein Moltbot? Oder jetzt Cloudbot? Ich bin immer noch bei Moltbot. Ich bin zu früh dabei gewesen. Oder wie synchronisierst du oder orchestrierst du das?
Also wenn es Dinge mit hoher Repetitivität sind und wo ich relativ einfache API-Key-Verwendung habe, also mache ich sehr viel NNN. Zwischen verschiedenen Systemen, E-Mail raus, kriegt dann irgendwie einen Hook, Webhook oder irgendeinen Event-Trigger oder sonst was und dann läuft das über NNN. Ist aber auch halt teuer. Ja, ich habe auf einem Mac Mini jetzt mal NNN On-Prem installiert, bin noch nicht ganz zufrieden mit, liegt aber mehr an mir, nicht an NNN, weil ich einfach noch nicht das so gut verstehe und nicht die Zeit habe und investiere da rein. Ansonsten mache ich sehr, sehr viel, habe ich mir die Struktur mit Devon gebaut, die das Ganze orchestriert und die so eine Art gibt es einen Fachbegriff, komme ich gleich drauf mit C, diese Verteilung, die Collaboration zwischen einzelnen Agents und den Streams managed. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das geht alles dann, das habe ich von Clawbot gelernt über Telegram, weil die API auch gut ist, und habe dann meinen eigenen Channel da drin, wo auch die eigenen Agents miteinander reden und sich gegenseitig aktivieren. Was super spannend ist, weil ich das komplett in einem, wie in einem Chat habe, wo die einzelnen Agents was reinfeeden, der andere sich was rausnimmt, wo dann ein bestimmter Begriff drin ist, immer mit einem Hashtag. Und dann ich weiß, ah, okay, der Agent hat jetzt was an den anderen gegeben oder der zieht der andere. Und jeder liest das mit. Das ist das Gute, dass alle davon, von dem gesamten Stream lernen und die einzelnen Aufgaben auch aus den Perspektiven der anderen Agents sehen.
Ja, mega spannend. Jetzt hast du gesagt, du machst ja viel on-premise. Also das heißt, du bist mit vielen Systemen bei dir lokal. Nutzt du dann ein Mistral oder ist was für ein AI-System nutzt du dann, wenn du lokal arbeitest?
Ja, also ich habe einmal Mistral laufen bei mir mit LeChat. Bin aber auch mittlerweile mit unterschiedlichen Systemen unterwegs. Also habe Claude hier laufen, gebe dann nur die Anfrage ins Netz raus, aber keine Daten. Also mit Pattern Recognition und mit die Pattern raus. Oder ich versuche nur das Modell zu enhancen. Ich habe jetzt gerade Xcode X installiert von Apple. Super, super spannend, was damit alles geht. Versuche ich gerade rauszufinden. Also passiert so viel gerade parallel. Was haben wir noch alles gemacht hier? Also also gerade OpenClaw natürlich, die ganzen Skills, ja, super spannendes Thema. Ich habe auch einen Bot laufen, der nichts anderes macht, als Instagram-Videos anzugucken, die viele Views, also mehr als 100.000 Views haben, um da Summaries rauszuschreiben. Und dann gucke ich mir abends die drei besten an, die am meisten Wert für mich haben, wo ich nicht irgendwie große Doppelungen drin habe. Ja.
Interessant. Aber zum Beispiel genau sowas, das wäre jetzt mal eine spannende Frage, weil auch ich gebe dir noch eine kleine Theorie dazu noch, um das zu meinen. Also, das Thema ist ja, KI-Tokens sind ja momentan, werden immer günstiger und günstiger. Deswegen eigentlich ist das Thema mit den Tokens ja genial. Trotzdem, wenn man ganz, ganz viele Tokens verwendet, braucht man irgendwie eine Möglichkeit, das mit Rechenleistung selber im Griff zu haben. Eine Theorie von jemandem, der sich, glaube ich, ganz gut mit den Finanzmärkten auskennt, meinte, und das ist eine Theorie, er hat gesagt, jetzt droppen die alle die Preise wie verrückt, aber es wird irgendwann den Moment geben, wenn dieser Markt quasi, when the dust settles, ja, und dieser Markt quasi verteilt ist, dann werden die alle ihre Tokenpreise wieder anziehen. Weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht, aber die Lösung dafür ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel sowas machst, wie da lässt du die Maschine laufen, den ganzen Tag Instagram-Videos anschauen, dann macht es ja wahrscheinlich Sinn, das nicht mit den teuren Claude Opus Tokens zu machen, sondern wahrscheinlich mit einem lokalen System wie Mistral oder sowas, ne? Wo du halt keine Tokenkosten hast.
Ja, so mache ich das ja auch. Und ja, Strom kostet bei uns nichts hier, weil wir Photovoltaik haben, wir haben eigene Stromversorgung. Die laufen alle da drüber. Ich habe damit keine Kosten. Internet, Gott sei Dank, ist ja auch kostenfrei. Das heißt, du hast eine Flatrate. Also das heißt, ich habe, glaube ich, im Monat Februar hatte ich allein 1,8 Terabyte Download-Daten auf meinen auf den Maschinen hier. Ja. Mac Minis und auf den virtuellen Maschinen, die hier laufen. Also das ist schon okay. Ist ganz ordentlich, ja. Wir haben natürlich unterschiedliche, die laufen halt über Starlink, aber trotzdem auch die Telekom und die anderen Anbieter, die wir haben, 5G-Anbieter. Wir haben also alles immer redundant. Da laufen richtig Datenvolumen mittlerweile drüber. Und die Rechenleistung der Systeme liegt immer irgendwo zwischen 85% und 90%.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Du sagst aber, Mistral ist auch ein echt gutes, eine gute Alternative, oder? Weil das ist ja immer die Diskussion, dass wir in Europa total hinterherhinken mit KI-Systemen und das ist ja immer so ein bisschen, Mistral ist das Einzige, was wir hier in Europa haben, also aus Frankreich.
Nee, stimmt ja nicht. Wir haben auch Lovable zum Beispiel, das ist ja auch Schweden.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Also wir haben schon einiges auch in Europa, da gibt es einige Systeme auch und ich versuche alles so weit wie geht natürlich auszuprobieren und zu gucken, wo sind die Unterschiede und gebe auch dieselben Aufgaben an unterschiedliche Systeme und gucke dann, was kommt dabei raus. Ich muss dazu sagen, dass ich zum Beispiel ChatGPT momentan für die klassischen Anfragen nahezu gar nicht mehr verwende. Okay. Aber zum Beispiel Code Review und Zusammenfassen zum Challengen ist ChatGPT immer noch echt gut. Ja.
Krass.
Was ich nie gedacht hätte, ja, aber wenn ihr so einen Devon-Code habt und ein Repository und Git, dann da einfach parallel immer ein Open ChatGPT drüber laufen zu lassen und mir ein Reporting zu geben, was da passiert, das macht es echt gut.
Ja, krass.
Also die Abgrenzung zwischen den einzelnen Systemen ist, glaube ich, momentan die größte Herausforderung, weil sich das so schnell ändert und du nicht weißt, welches System gerade das performanteste und die höchste Qualität hat und die wenigsten Halluzinierungen. Auch was Dokumentenmanagement angeht, wie du große Dokumente reinladen kannst und wo du es restriktiv hältst. Wenn du es on-prem machst, hast du definitiv bessere Ergebnisse, als wenn du es in die Cloud lädst.
Ja, glaube ich. Ich meine, das wird auch nochmal ein sehr interessanter Gamechanger werden. Also Gemini halte ich für ein sehr gutes System. Ich bin auch mit sehr zufrieden. Ich benutze es auch momentan mehr als ChatGPT. Was natürlich spannend ist, wenn man in der Google Work Cloud ist, genauso wie wenn man auf Teams ist, auf der anderen Seite, ist natürlich spannend, wenn die Zugriff auf deine Daten haben und du Operationen durchführen kannst auf den Daten. Das funktioniert fairerweise mittlerweile noch nicht gut. Also die Suche in Gmail ist so durchschnittlich, würde ich sagen, ist okay. Aber also das Verrückte ist eigentlich, Google ist ja eine Suchcompany, ne? Aber Google Drive-Suche, falls sie jemand mal ausprobiert hat in den letzten 5 Jahren, die funktioniert eigentlich nur auf Filename-Basis. Und das ist aber schon auch wohlwollend gesagt, weil wenn du den Filename nicht ganz korrekt in der Reihenfolge schreibst, haben sie die Datei nicht gefunden. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, dass man eine Datei beschreiben kann und die mit KI gefunden wird. Momentan ist es noch nicht so, aber die haben die große Chance dazu, das zu machen, weil sie ja im Prinzip alle Daten in ihrem Server haben, in dem System, wo Gemini rein theoretisch darauf zugreifen könnte.
Wenn du ihnen das erlaubst und wenn sie es anfangen zu indizieren. Das ist das genau dasselbe. Bei Microsoft, du hast ein SharePoint und SharePoint ist eigentlich nichts anderes als ein schwarzes Loch.
Ja.
Und da kommt man dazu, dass der Mensch dem Ganzen auch nicht hilft, weil er halt Final Presentation, Final, 12V,
ja, genau.
Jetzt really final verwendet und dann das System natürlich sagt, okay, heute wurden 12 Änderungen, 12-mal neue Dateien angelegt. Welche sind jetzt wirklich die Final, ja? Also, das sind so Dinge, wenn wir als Mensch uns auch den Systemen da ein bisschen anpassen und anfangen, in einer Version zu arbeiten und mit sauberen Markups, weil das ist auch so ein Thema. Alle Ergebnisse, die bei mir in den Prompts laufen oder in den ganzen Systemen laufen, das sind alles Markup-Dateien, weil dann kann es auch entsprechend in anderen Systemen besser weiterverarbeitet werden.
Ja.
Daran muss man sich auch dran gewöhnen, dass man nicht mehr nur klassisch Prosa schreibt, sondern auch in Markup-Strukturen denkt. Also das heißt, wir Menschen nähern uns auch da der Maschine.
Absolut. Wenn wir jetzt mal von Automatisierung sprechen, ich meine, wir sind schon voll im Thema drin. Was siehst du bei, sag ich mal, mittleren und auch großen Firmen für Automatisierung, die wirklich richtige Effekte haben? Jetzt ohne was Geheimes zu verraten oder sowas, aber einfach nur mal so ein paar Beispiele, wo man merkt, okay, krass, das ist krass, das ist echt ein Gamechanger, dass man da was automatisieren kann, was vorher nicht möglich war.
Oder sehr aufwendig möglich war. Also nehmen wir ein Beispiel, jemand muss Berichte schreiben, Finanzberichte, was auch immer, Reportings, das ist natürlich die absolute Aufgabe für so eine KI.
Mhm, absolut.
Wenn man das ganze Thema Halluzinierung ausschaltet und eigene Modelle baut und das Modell dann in den RAM lädt, sodass es nicht anfängt, von außen beeinflusst zu werden, sondern nur auf diesem Modell im RAM arbeitet. Was ich ja gesehen habe, ist mittlerweile so mächtig, auch mit OCR Dokumente auslesen, richtig bewerten, richtig zusammenstellen, zu übersetzen. Das geht auch mittlerweile extrem gut. Eigene Wörterbücher, Rack-Systeme aufzubauen, das geht heutzutage auch extrem gut. Ich kann auch Assessment Center machen, komplett automatisiert für Bewerber. Ich kann auch Geothemen, ja, also auch das ganze Thema aufbereiten, auswerten von wie kriege ich mich positioniert innerhalb dieser KIs, ja, also wie stehe ich bei der KI-Suche oben bei Google mit drin, ja, wie kann ich das unterstützen, wie kann ich das automatisieren, wie kann ich Meetings zusammenfassen und verteilen und mit verschiedenen Outcomes für verschiedene Gruppen, ja, und Komplexitäten. Coden geht heutzutage extrem gut in Firmen, ja, das, was ich halt visualisiere, was vorher sehr kompliziert war, mir anzusehen, kann ich visualisieren lassen, ja, also ich bin erstaunt, was heutzutage mit Notebook-LLM geht, auch wenn das immer ein eigener Stil ist, muss man mögen oder nicht, was mit Sparks AI oder was, ich habe gestern noch eine andere gesehen, die sehr irre visualisieren kann. Also gibt mittlerweile sehr, sehr, sehr viele, oder auch die Übersicht behalten über die Systeme, kann auch eine KI machen für dich als mit. Also alles, was viel mit Text, Output an Reporting, an Strukturen angeht, Überwachen von Themen, Monitoring und sowas, das kann eine KI machen. Aber, und da müssen wir auch gleich drüber reden, das ist das ganze Thema natürlich Code Injection oder Prompt Injection oder die ganzen Hacking-Themen, warum ich auch ein DEFCON-T-Shirt anziehe, weil ich dieses Jahr unbedingt auf die DEFCON gehe, also will und werde, weil ich glaube, das Thema die Gefahr aus dem Netz kriegt eine neue Dimension.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich habe ein paar Chats gesehen und auch ein paar Videos, die jetzt veröffentlicht wurden, wo Leute hingehen, Unternehmen so beeinflussen über Aktivitäten rund um deren eigenen Nutzung der LLMs in den IP-Adressen,
okay,
dass sie die Ergebnisse beeinflussen, die aus einem LLM kommt Richtung einer gewissen IP.
Okay, das musst du nochmal erklären, wie das, was da genau passiert.
Also Leute surfen auf der IP-Adresse und fragen eine LLM oder nutzen ein System von einem Nutzer, um bestimmte Ergebnisse rauszubekommen oder bestimmte Fragen zu stellen, die dann als Kontext in die spezifische LLM-Struktur für diese IP oder für das Unternehmen laufen.
Okay, das heißt, auf der einen Seite kannst du, wenn du auf der gleichen IP bist, quasi in dem GPT jetzt zum Beispiel Fragen stellen und kriegst vielleicht zusätzliche Informationen, die jemand vorher eingegeben hat, raus. Aber auf der anderen Seite kannst du auch Sachen injecten, damit sich zum Beispiel die Meinung ändert. Also das heißt, du würdest sozusagen immer mehr Data geben, falsche Data, ja, die dann, wenn ein Kollege es abfragt, zum Beispiel dann falsch ist, ja. Okay, ja, das funktioniert ja. Ich meine, bei ChatGPT mit Historie an, fragt mal, wer bin ich? Da sagt ihr euch ganz schön viel. Und wenn man da das anfängt zu verändern, ja, zu sagen, ich habe 3 statt 2 Kinder, hast du nämlich plötzlich 3 Kinder, ja.
Genau. Und stell dir vor, in meinem gesamten Unternehmenskontext, du fragst halt Dinge ab und glaubst, dass da die richtigen Daten drin sind.
Aber ja, genau.
Wenn da jemand reingehackt hat, kann der genauso die GPT-Struktur beeinflussen. Und das maßgeblich für Entscheidungsfindung, aber du sagst, ja, ich habe da ja alles reingegeben jetzt. Hast gar nicht überprüft, ob du der Einzige bist oder nur Leute aus dem Unternehmen oder wer hat alles was reingegeben. Oder du begrenzt die Antwort nicht auf deine eigenen Daten, sondern du lässt das Gesamtkonstrukt laufen. Dann passieren da natürlich irre Dinge. Und das ist jetzt sehr, sehr ganz kleines Beispiel nur, aber da wird auf alle Fälle sehr, sehr viel passieren. Und wenn man sieht, wie sich die Hacking-Welt verändert hat in den letzten 16 Monaten, 18 Monaten. Letztes Jahr habe ich noch mit Lockbit verhandelt bei Akira-Attacke und dann habe ich mit Menschen verhandelt und im April habe ich dann schon einen Bot gehabt, der mit mir im Chat war.
Ja. Also war das eine klassische Attacke, wo denn der Server oder die Dateien verschlüsselt worden sind?
Genau, die gesamte Infrastruktur, ja.
Ja, okay, und dann hast du dann quasi Lösegeldforderung, ne, klassisch.
Ja.
Und dann warst du noch mit einem Menschen verhandelt, da habt ihr über den Preis verhandelt und jetzt hast du mit einem Bot verhandelt. Das ist abgefahren.
Du kannst ihn auch fragen, bist du ein Bot? Und dann sagt er, ja, ich bin ein Bot. Ja.
Ja.
Und dann gibt's ein Regelwerk und dann ist die Ergebnis, also den zu überzeugen, ist viel, viel schwieriger als einen Menschen, wo du irgendwelche emotionalen Aspekte noch reinbringen kannst oder verschiedene Perspektiven. Das interessiert den Bot ja nicht.
Ja, und das ist ja bei diesen Attacken, die ja oftmals auch gar nicht so krass gezielt sind, sondern die sehr automatisiert sind, wo sie dann einfach durchs Internet gehen und einfach alles, wo sie reinkommen können, einfach verschlüsseln und dann macht es ja Sinn, mit einem Bot das zu machen, weil du ja sonst sehr viele Verhandlungen und auch Exposure hast natürlich, ne? Wenn du, das ist schon krass.
Allein wenn du mal siehst, was alles in Dark Oil zu finden ist oder wenn du in Sudan reingehst über Netzwerke, ja, Heartbleed-Strukturen immer noch aktiv sind, wo du denkst, okay, das ist schon ewig her, dass Heartbleed aktiv war und immer noch sind Verletzlichkeiten in den Systemen oder Exploits, die eigentlich geschlossen sein müssten, sind immer noch Unternehmen draußen, die diese Exploits nicht schließen oder ihre Zugänge oder die ihre Datenbanken und ihre Backups auf derselben Infrastruktur haben wie ihre Produktivdaten und solche Sachen. Da denkst du, okay, wow, also und so schlecht kann es in Bitcoin gar nicht gehen, weil solange gehackt wird und solange der Mensch sich so verhält und eben zum Beispiel jetzt nicht AI nutzt, um diese Löcher zu schließen, ja, werden wir auch immer noch eine hohe Aktivität auf dem Bitcoin sehen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und man kann sich eigentlich gut schützen, wenn man zum Beispiel Things Canary nutzt, ja, um einfach den Traffic zu überwachen. Oder man nutzt andere Systeme, um diese Backdoors zu schließen. Ja, da passiert schon sehr, sehr viel. Aber die Menschen kommen nicht hinterher, wie schnell sich die Entwicklung auch im Security-Umfeld verhält.
Das glaube ich, ja. Sind wir denn alle gefährdet, wenn wir einen ganz normalen Laptop verwenden und vielleicht sowas wie ja, Teams in der Cloud oder Google Workspace oder sowas? Oder ist das relativ sicher so in der Konstellation?
Kommt drauf an, wie gut dein Admin ist. Also wenn du nicht, also guck mal nach Evil Jinx, ja, also das ist total geil. Wenn ich deinen Token habe, deinen Session-Token, der bestimmt vielleicht eine Laufzeit von 3 Monaten hat, dann kann ich mich überall einloggen. Ja, also das ist irre, ob da Two-Factor dazwischen ist oder nicht. Ich habe ja deinen Token. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, deinen Token abrufen kann, ja, dann kann ich halt alles machen, kann auf SharePoint zugreifen. Alles, was du als dein Nutzer kann, kann ich dann auch machen.
Krass, aber wie kommt man an den Token ran? Ist das so einfach?
Sag mal, es ist jetzt nachvollziehbar einfach, ja.
Ja.
Ich kann ja über eine Anfrage machen, über Mobile und kann das entsprechend abfangen. Gibt es schon Möglichkeiten? Ich möchte jetzt keine Anleitung geben, wie das geht. Aber
ja, nee, es geht ja darum, sich zu schützen.
Aber Microsoft bietet dir an, bestimmte Verifizierungsmethoden schon out of the box. Und wenn du die richtig einsetzt, kannst du das mit Hilfe von Microsoft abfangen.
Okay, wow.
Also du baust eine Seite, ich sag mal so, die eine bestimmte Abfrage macht, die liegt aber bei dir.
Ja.
Und dann weißt du natürlich, was die abfragt und was ein Ergebnis bei rauskommt. Und damit hast du dann auch den.
Genau, also das ist der Grund, warum ich mir zum Beispiel nie in Public Wi-Fis einlogge, sondern lieber meine 3G-Verbindung oder meine 5G-Verbindung verwende. Weil dort, du weißt halt nie, was der Access Point auf der anderen Seite macht.
Aber, falls du dich irgendwo mal eingeloggt hast,
ja,
speichert das Telefon das ja.
Ja, genau.
Und auch alle Wi-Fis, die du hast, wenn du irgendwie eine Pineapple nutzt von Hack 5 oder was auch immer, kann ich relativ einfach abfragen, weil du dein Gerät fängt erstmal an, Handshakes rauszugeben, versucht sich überall einzuloggen und zu prüfen. Und damit weiß ich das, wo du bist. Und wenn ich ein bisschen clever bin, kann ich dann das simulieren. Und dann loggst du dich dann doch bei mir ein und dann läuft dein Traffic halt über mein Gerät.
Genau, und dann kannst du auch auf den Token teilweise zugreifen, ne?
Ja, wenn er nicht verschlüsselt ist, und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, klar, aber ja, grundsätzlich.
Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Deswegen ist die Frage auch, wie können wir jetzt mit diesen, wenn wir vor allem auch so einen Finanzbericht erstellen, jetzt mit KI, und wir geben dem alle unsere Daten oder eine große Menge an Daten, wie können wir dort zum Beispiel Datensicherheit herstellen? Das wäre auch mal spannend.
Wir versuchen erstmal on-prem im Kleinen zu machen, um zu gucken, dass ich überhaupt mal die Ergebnisse rausbekomme, dass ich die Architektur richtig aufgesetzt habe, dass ich das Modell richtig definiert habe. Und man tendiert ja auch dazu, Modelle viel zu groß zu machen. Ja.
Ja.
Man muss auch gucken, dass man das schlank hält und effizient hält und auch wartbar hält. Ja? Also wenn du alles da reinpackst, dann musst du auch mehrere Durchläufe machen, um in bestimmten Phasen zu agieren, um einfach nochmal Qualitätssicherung anfangen, dazwischen zu machen. Ja. Vielleicht auch nochmal ein System anzulernen, wie Qualitätssicherung funktioniert und so weiter. Also wirklich so einen iterativen Ansatz, den man selber versteht, damit man auch weiß, wo liegen die Flaws und wo liegen die Risiken und wo liegen die Chancen da drin. Und nicht versucht, alles so wie so ein Monolith sofort zu lösen, sondern wirklich schön treppchenmäßig sich dem Endziel zu nähern, ja.
Und du würdest ja wahrscheinlich auch mit Datensparsamkeit arbeiten. Das heißt, ihm immer nur die Daten geben, die er auch braucht, um diesen Report oder um die Funktionen zu erfüllen und jetzt nicht Vollzugriff geben, oder?
Ja, du kannst auch das System fragen, was fehlt dir denn noch? Ja, wenn du sagst, das sind die Anforderungen. Es gibt ja einmal die internen Anforderungen, es gibt ja vielleicht auch gesetzliche Anforderungen, es gibt vielleicht auch rechtliche Anforderungen oder der Steuerberater hat vielleicht für irgendwas oder dein Analyst braucht was oder was auch immer. Du kannst ja die Anforderungen auch aus deinen Teams holen und kannst dann sagt er, ich kann diese Anforderungen nicht erfüllen, weil mir fehlen da Informationen oder ich habe nicht genug Struktur oder die sind nicht historisch genug oder was auch immer. Du kannst auch da eher in einen Dialog gehen und ich glaube auch, dass wir in Zukunft viel, viel weniger Tastatur verwenden und viel mehr Voice verwenden, weil die Strukturen sich gegenseitig dann die Prompts schreiben oder sich gegenseitig aktivieren, weil die Sprache des Menschen dann limitiert ist oder nicht präzise genug ist. Ja,
ja, absolut. Also das glaube ich auch. Ich meine, die Spracheingabe ist jetzt schon für mich ein absoluter Gamechanger, weil ich einfach viel mehr Kontext geben kann zu dem, was ich brauche und ich dann auch deutlich bessere Antworten bekomme. Das ist schon wirklich deutlich, deutlich besser an der Stelle. Ich frage mich nur, du hattest vorhin was Spannendes gesagt und zwar hattest du gesagt, du nutzt es halt auf einem System und gibst dort Daten rein, aber fragst dann die KI nur mit modellierten Daten oder mit und gibst keine Daten raus. Das würde mich auch mal interessieren, wie das funktioniert, weil das hört sich auch nach einem sehr, sehr spannenden Weg an, wie du die Daten bei dir behalten kannst, ohne sie jemals in ein, jetzt auch, ich sag mal ganz konkret, ein amerikanisches System zu geben, wo dann ein ChatGPT oder Gemini mit den Daten arbeitet.
Du baust dir ein eigenes Modell auf. Ja, das kannst du ja auch außerhalb aufbauen. Aber das kannst du ja auf deinem eigenen System on-prem ohne Verbindung laufen lassen. Ja, das heißt, der kann gar nicht rausgehen. Du ziehst das Kabel ab, hast Wi-Fi aus und lässt alles auf deiner Maschine laufen. Das kann ja ein bisschen länger dauern. Ja. Mhm. du musst es halt in deinen, du musst eine mächtige Maschine haben, je nachdem, wie groß du dein Modell baust. Aber du kannst es ja komplett lokal laufen lassen. Du musst es nicht rausgeben.
Ja, Wahnsinn. Gibt es denn auch lokale Versionen von ChatGPT Gemini? Nee, ne? Das ist ja, es gibt nur Mistral und gibt noch ein paar andere, glaube ich, die Open Source sind.
Aber das ja, Claude nicht. Kannst du mittlerweile auch zum Teil lokal laufen lassen. Gibt ein paar andere auch. Llama, also.
DeepSeek. Genau.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Doch, DeepSeek gab's.
Ich habe mich mit DeepSeek nicht so richtig beschäftigt.
Hast du dich mal mit Grok beschäftigt? Weil das ist
krass. Von, ja.
Ja.
Ja, sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Also ich bin erstaunt, wie gut das ist. Ich finde es aber auch erschreckend und ich habe komischerweise hab ich mein Gefühl sagt mir, ich sollte mich nicht zu viel damit beschäftigen.
Okay.
Also auch, weil einfach erst zu viele Systeme, aber das, was ich im Vergleich gesehen habe, zum Beispiel zu einer ChatGPT, hat dazu geführt, dass ich dann meinen Account von 200 Euro im Monat auf 20 runtergeschraubt habe, weil ich gesagt habe, ChatGPT erfüllt nicht mehr meine Anforderungen.
Ja.
Ich nutze es halt noch für Code-Review, aber was Elon Musk da gebaut hat an Strukturen, wie mächtig, wie schnell das vor allem auch gegenüber Gemini ist, ist zum Teil 3, 4, 5 Mal schneller bei ähnlich oder besserem Ergebnis, ja.
Ja, Wahnsinn. Und das neue System von Apple, das hast du auch schon getestet, oder?
Da bin ich gerade dran, das ist ja ganz frisch jetzt.
Ja, ist ganz, ganz neu. Ich meine, da haben jetzt ein paar Leute schon im Internet geschrieben, das ist der absolute Game-Changer und Gemini kann einpacken und sowas. I don't know, ne? Ich habe es nur gelesen. Das ist schwer zu sagen.
Kann ich auch noch nicht sagen. Das, was ich sehe und wie Anwendbarkeit und Performance ist, ist vielversprechend, aber frag mich mal in einem Monat dazu. Ich habe auch echt, weil ich ja nicht gelernter Programmierer bin, ziemlich lange gebraucht, um OpenClaw richtig aufzusetzen und sicher zu machen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Apple zurückgesetzt habe und dann wieder von vorne angefangen habe, um einfach viele Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, nicht nochmal zu machen, weil wenn du es nicht von Anfang an richtig aufsetzt, ist keine Garantie da und keine Chance da, das wirklich richtig secure zu machen, ja.
Ja, genau, das ist ja auch ein Thema. Es ist gar nicht so einfach, das Ding secure zu machen. So ein paar Basics, dann ist es schon relativ sicher, dann kannst du dich nicht einfach von außen einloggen. Also bei OpenClaw ist ja so, dass wenn du den komplett frei machst, dann ist der auch frei zugreifbar. Also du kannst quasi auf die Konsole, auf die Admin-Konsole einfach mit der URL zugreifen, ja. Da muss man halt einfach ein Passwort installieren, mal als Minimumschutz, ja. Aber gut, das ist ja mal, es sollte mal ja möglich sein. Genau. Und wichtiger Punkt ist nochmal dabei, man denkt ja immer, ja gut, das ist jetzt irgendein Server mit irgendeiner IP, den findet ja keiner, aber vergesst niemals, da draußen sind ganz, ganz viele Bots, die scannen jede IP ab und schauen auf jede URL und schauen, ob da ein Login-Feld ist und geben da Admin ein. Und wir hatten einen Server, der war nicht wichtig, aber der wurde auch verschlüsselt. Und der hatte das Passwort Admin, also als Username, und hatte sogar ein einigermaßen kompliziertes Passwort. Aber der war auch, zack, war verschlüsselt. Ja. Den haben wir dann aufgegeben und gelöscht, ne? War nicht wichtig, aber da sieht man, der war nirgendwo angegeben, der war komplett secret und trotzdem wurde er gefunden. Deswegen, das scannt irgendjemand die ganze Zeit die Ports ab und da muss man einfach aufpassen.
Ja, Shodan, ne? Shodan ist eine Suchmaschine für IP-Adressen.
Ja.
Ist ein Service. Ja. Also, es gibt für alles Services da draußen, ja. Und es gibt für alles Marktplätze da draußen und es gibt für alles auch Leute, die das interessiert, ja. Also von daher, und wie schnell man heute mit ein paar Grafikkarten, weil alles geht ja Richtung GPUs, ja.
Ja.
Gehackt werden kann, ja, wenn du die richtigen Interessen und den richtigen Mehrwert siehst. Das ist ja ein Business Case, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ist fast ja ein Beruf geworden und ein eigener Industriearm. Und die schauen sich das an, ob sich das lohnt oder nicht lohnt, ja. Also ich kann mal gerade gucken, was unser aktuelles Setup war. Das ist ganz spannend, weil ich habe es gerade heute bestätigt bekommen. Mhm. Unsere neue Farm und die hat, mal gucken, die glaube ich 80 GPU-Cores. Ich glaube 512 GB RAM, genau, 80 GPU-Cores, ja, und 32 ja, CPU-Cores, ja, und 32 Core Neural Engine Strukturen, also das ist schon...
Na, schon mächtig.
Ja, und wenn du bedenkst, der kostet jetzt knapp 9000 Euro, ja, wenn du das gegen Tokens über ein Jahr rechnest...
Ja. Das ist schon, das lohnt sich sehr, sehr schnell.
Du musst aufsetzen, warten und sonst was, aber es ist schon, ja, und wenn du dafür ein paar hast, die den verschiedenen parallel laufen, dann kannst du schon einiges darüber laufen lassen, ohne dass du irgendwas rausgibst.
Ja, ja, ist spannend. Das ist ja auch die spannende Entwicklung, ja, dass du halt damit so unfassbar viel berechnen kannst. Aber wie können wir uns denn jetzt schützen gegen oder zumindest das reduzieren, das Risiko, dass wir in dieser neuen Zeit gehackt werden oder angegriffen werden, unsere Daten entwendet werden als Firmen und natürlich auch als Privatbenutzer?
Also Two-Factor Authentication ist schon mal das A und O. Das ist ein Must für jeden. Dann kannst du nutzen, ich habe hier so kleine Dinger sind auch halt super praktisch.
YubiKey.
YubiKeys, genau. YubiKey mit Fingerprint oder irgendwas anderem geht auch super, ja. Passwort wechseln, Passwortlänge, ja, also Passwörter unter 12 Buchstaben, Kennzeichen, Ziffern, Sonderzeichen, sollte man nicht mehr machen, keine generischen Begriffe nehmen, ja, oder irgendwie abwandeln, das sollte man schon tun, ja. Also ich sehe ja in Dark Owl, was Leute noch für Passwörter verwenden, heutzutage noch, und denke mir immer, gee, also, ja, und wir reden da durch die Bank weg, ob das der Praktikant in der Firma ist oder der CEO, also das ist wirklich egal, ja. Also fängt wirklich ganz grundlegend an, erstmal mindestens 12, wenn auch besser, mehr Buchstaben haben. Ja. Mein einfachster Tipp ist, nimm einfach ein Passwort, weil es eh nicht vom Menschen erraten wird, und schreib das zweimal hin. Ja, also wenn du vorher 8 hast, machst du einfach zweimal dasselbe Passwort. Oder du nimmst es vorwärts, rückwärts oder was auch immer. Du kannst das ja dann auch merken, aber dann hat das die Maschine schon mal viel mehr zu tun. Ja? Du machst irgendein Sonderzeichen dazwischen und damit ist es schon mal richtig kompliziert, ohne dass du jetzt einen riesen Algorithmus ausdenken musst. Ja, das ist natürlich nervig zum Eintippen, aber
ja. Na gut, aber dafür ist jetzt Sicherheit da. Ja, absolut, das ist echt ein Thema. Weil wie findest du Passkeys? Passkeys sind ja, also YubiKey ist ja quasi ein Hardware-Schlüssel, den du reinsteckst und dadurch die Two-Factor-Authentication ausgelöst wird. Absolut relevant und absolut sinnvoll. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, besonders bei, muss man jetzt nicht bei jedem Login machen, aber bei den Hochsicherheits-Logins ist das absolut sinnvoll. Das Fiese ist allerdings, man muss ein bisschen aufpassen, dass die nette Google und nette Microsoft sich nicht noch überlegen, dir dann trotzdem per SMS noch die Two-Factor Authentication zuzuschicken, weil das ist dann das quasi das Loophole, wo dann der Hacker reinkommen würde.
Ja. Ich bin ein YubiKey Hardware-Fan, ob Passkey auch geht genauso, ist eine ähnliche Idee dahinter. Ich persönlich nutze nur YubiKeys, weil es für mich das Einfachste ist und ich habe halt ohnehin Two-Factor Authentication, langes Passwort und wechsle das Passwort auch. Erinnert mich, schreibt ein Bot mir das dauernd in den Kalender rein, wenn ich es geändert habe, dass ich dann, ich sehe es ja auch, wenn ich aktiv war da drauf und alle 6 Monate, ich mache das jetzt nicht alle 3 Monate oder alle 4 Wochen.
Ja.
Und ich habe aber für jede Plattform ein anderes Passwort.
Das ist auch nochmal, klar, logisch. Ja. Das macht ja auch Sinn. Was hältst du von Passwortmanagern?
Ich bin kein Freund davon, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe gedanklich immer das Problem, wenn der einmal gehackt wird, hat jemand alle meine Zugänge.
Das stimmt.
Das ist für mich mental, schlafe ich damit nicht, aber das ist mein persönliches Empfinden. Die haben schon eine Daseinsberechtigung. Ich kann mir keine Namen merken, aber dafür Passwörter oder Zahlenkombinationen, von daher fällt mir das leichter.
Ja, das glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall eine super spannende Zeit. Ich finde diese Orchestration von im Open Claw oder Clawbot finde ich super spannend. Ich glaube, da lässt sich extrem viel rausziehen und wir haben es auch laufen lassen. Wir lassen es gerade laufen auf dem Server. Wir haben einen externen Server gemietet, der keine Connection hat in unser Netzwerk, auf irgendeinem Hosting-System quasi und loggen uns halt quasi nur ein und geben ihm Befehle. Aber das ist ja auch so verrückt, ja. Ich chatte mit dem per Telegram, ja, und sage dem, was er machen soll und der ändert es einfach, ja, und wir haben Systeme aufgebaut, die einfach total gut funktionieren und das macht einfach unfassbar Spaß. Jetzt musst du aber nochmal einen Einblick geben. Du hast jetzt viel mit OpenClaw gearbeitet. Wie viel Tokens verbrennt so ein Ding? Weil der macht ja unfassbar viele Operationen gleichzeitig parallel, Entscheidungswege und sowas. Der schießt schon ganz schön viel Tokens durch, oder?
Ja, du kannst doch den einfach deine Systeme nutzen lassen, wo du ohnehin schon Zugang hast. Also wenn du dir bei ChatGPT oder Gemini einen Account hast, dann kannst du ja OpenClaw sagen, dass er den verwenden soll, dann nimmt er nicht seinen eigenen und dann sparst du tierisch, weil da ist so viel drin, was du ja machen kannst in deiner Gebühr. Ja.
Ja.
Das heißt, das ist für mich so der erste Hack, den ich auch gemacht habe und als ich den gesehen habe, das ist total logisch.
Ja.
Ich zahle ja ohnehin dafür. Ja.
Ja.
Jetzt habe ich separat für den nochmal über Proton-Mail mir eine Proton-Mail angelegt und damit einen eigenen Nutzer gemacht und damit zahle ich meine 20 Euro bei Gemini. Was ist mittlerweile? Ist glaube 24 Dollar oder irgend sowas und einen bei ChatGPT und einen bei Perplexity und habe eine eigene Kreditkarte gemacht über Bank in Holland, BUNQ. Cool. Damit kann er selber zahlen. Das ist auch super, das lade ich was auf und so weiter. Und also habe da eine ganz gute Kontrolle drüber, ja.
Und das macht er auch, der zahlt selber auch mit der Kreditkarte.
Ja.
Ja, mega cool.
Frag mich über ChatGPT, über Telegram, denn ich brauche hierfür mehr Tokens, also muss ich einen Account anlegen, kann ich den anlegen, darf ich die Kreditkarte verwenden und dann, ja.
Ja, mega cool. Und klar, und auf seinen Proton-E-Mail-Account hat er natürlich auch selber Zugriff. Man kann selber die E-Mails beantworten und das rausnehmen. Das ist schon Wahnsinn.
Mich würde mal interessieren, von Proton, wie viele Nutzer sind denn jetzt OpenClaw?
Ja, das ist spannend.
Neuen Nutzern.
Ja, das ist ja total explodiert. Ne? Also ich meine, ich habe nur gesehen, es sind wirklich hunderttausende OpenClaw-Instanzen, die da unterwegs sind. Das ist wirklich krass, wie viel das ist.
Ja.
Und ganz viele offen natürlich.
Ja, aber jetzt, was Claude gemacht hat, Anthropic gemacht hat, die haben jetzt ein ähnliches Modell rausgebracht. Jetzt werde ich mir die nächsten Tage mal angucken. Ist auch super spannend. Werde ich einen Mac Mini wieder raisen und dann damit laufen lassen und dann mal gegeneinander und dann lasse ich die mal miteinander reden, mal gucken, wie sie sich da battlen und so. Das sind so Dinge, das muss ich alles mal ausprobieren. Mir fehlt einfach die Zeit. Ich war so groggy gestern Nacht, dass ich vor meiner Frau im Bett war, was sehr selten passiert in diesen Zeiten, aber weil ich die Wochenende und die Nächte halt dauernd in irgendwelchen Systemen bin und entdecke wieder was Neues, dann muss ich das ausprobieren. Gestern Abend war ich einfach mal durch.
Ja, wie bleibst du denn up to date mit den ganzen Themen? Weil das ist eine spannende Frage, die habe ich oft bekommen bei den ganzen Tool-Themen, ne? Weil das umtreibt ja ganz viele, dass es so viele Tool-Themen gibt und dann alle sagen, ja, okay, ich muss immer wissen, welche Tools jetzt gerade die besten sind und sowas. Ich sage dann immer, beschäftige ich dann damit, wenn du es wirklich brauchst, ja, und dann machst du Recherche und findest halt das Beste. Aber wie machst du das? Weil es ja so unfassbar viel parallel auch passiert.
Du kannst natürlich OpenClaw super nutzen, wenn du den nachts die Instagram-Accounts von dir durchgehst, die du geliked hast, ja,
ja.
Oder die Kommentare, was die Leute gut oder schlecht finden, ja. Wenn da drin steht, send me X, dann schicke ich dir alles zu, dann ist es für mich schon mal außen vor, aber der guckt sich bei mir, lädt sich die YouTube-Videos runter, analysiert die und lädt also auf der Maschine und dann fasste das zusammen, also ich kriege morgens dann meine Zusammenfassung in Telegram, was ich mir angucken must five Instagram-Videos, die ich mir angucken muss. Und dann gucke ich mir beim Zähneputzen die halt an. Ja,
ja, cool.
Eh nicht so lang. Und das, so mache ich das. Red mit ganz vielen Menschen, was für mich so das A und O ist. Und deswegen, wenn wir jetzt zu DEFCON gehen, bauen wir wieder, wie du es auch kennst von mir,
ja.
DEFCON House. Wir haben echt coole Gruppe zusammen, unterschiedlichen Menschen von unterschiedlichen Hintergründen. Und wir gehen alle mit unterschiedlichen Perspektiven über die DEFCON. Wir machen unterschiedliche Trainings. Dann sitzt man abends beim Abendessen oder beim Barbecue, tauscht sich aus und lernt von einfach, in dem Fall sind es 12 Leute, 12 Perspektiven. Ja, und das ist natürlich so einmal Mensch und einmal Maschine. Und das ist der Weg, wie ich es mache. Und ich bin ganz schlecht im Nein sagen, nehme mir Projekte an und dann liebe ich ja diese Herausforderungen. Dann muss ich die auch meistern und kriege das auch irgendwie hin. Oder ich kenne Leute, die mir dann helfen, oder ich fail dann mal, dann muss ich dann nochmal aufsetzen. Das sind unterschiedliche Formen, ja.
Dann letzte Frage. Hat dein OpenClaw deinen Flug zur DEFCON gebucht? Oder Nein. Hast du es noch selber gemacht?
Ja, das habe ich, du weißt ja, ich bin ja so ein Meilenfreak.
Ja, stimmt, okay.
Und das habe ich Meilen optimiert.
Ja.
Willst gar nicht wissen, wie ich zur DEFCON fliege. Aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flüge bis zur DEFCON.
Ja, okay.
Also maximale Punkteausbeute.
Ja, das glaube ich. Da hat man auf jeden Fall viele Flugsegmente und das hilft natürlich auch den Frequent Flyer Miles und dem Status.
Ja, ja, ich habe den immer noch.
Ja, sehr gut.
Und werde den wahrscheinlich dieses Jahr mit den aktuellen Aktivitäten auch verlängern.
Ja, cool. Ja, also vielen, vielen Dank. Kurz jemand. Wo kann man dich denn gut erreichen, wenn jetzt jemand eine Nachfrage hat oder sagt, hey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, ich brauche dich als Solutions Engineer bei uns in der Company, weil wir auch ein DAX-Konzern sind und wir da auf jeden Fall die Expertise brauchen, ja, nur um das mal korrekt zu framen an der Stelle. Wo kann man dich denn am besten erreichen, wenn hier für die Zuhörer?
Also LinkedIn ist eine super Option, weil da findet man auch, was ich so gemacht habe und kriegt man einen ganz guten Überblick. Ansonsten kann man mir weiß nicht, welche E-Mail-Adresse ich rausgeben soll, das ist ja heutzutage immer sehr, sehr schwierig.
Mhm. LinkedIn ist ja auch
E-Mail gut. Schreiben. Ich glaube, wenn man mir an s@42.me schreibt, die ist noch nicht ganz so publik, dann kann ich es besser einordnen, und schreibt Podcast mit Timon oben im Betreff. Also das ist ganz wichtig, dann kann ich das automatisch dann meinen Bot zusammenfassen lassen und dann kriegt es auch die Aufmerksamkeit. Also momentan habe ich 56.000 ungelesene E-Mails aus den letzten 365 Tagen im Postfach.
Ja, das ist zum Beispiel die Frage für mich, wäre das nicht eine sinnvolle Option, dem OpenClaw das einfach Zugang zu geben und zu sagen, hey, schau mal, ob da irgendwas Wichtiges dabei ist.
Also ich habe das Mistral gegeben, ja, weil ja. OpenClaw, finde ich, kann ich nicht machen, weil ich habe NDAs mit ganz vielen Unternehmen, ja. Die schicken mir wertvolle Informationen, das mache ich nicht, ich mache das nur rein lokal bei Systemen, die nicht rausgehen. Es ist auch so, dass ich für meine großen Projekte pro Kunde einen eigenen Mac Mini habe.
Ja.
Da liegen dann alle E-Mails und alle Daten für jeden Kunden separiert auf einem Mac Mini. Ich hätte es auch mit virtuellen Maschinen machen können, aber ich habe das auf Mac Minis, weil ich dann dem Kunden auch irgendwann zurückgeben kann, sagen kann, hier, guck, das ist alles, was wir gemacht haben. Da hast du ein Kontextmodell für unser Projekt oder für unsere Projekte. Das kannst du dann hinterher nutzen, um vielleicht deine Systeme später damit anzulernen oder anzureichern.
Ja, ja, mega cool. Ja, super, super spannend. Also vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, das Gespräch, dann lasst euch gerne ein Like, ein Abo und auch einen Kommentar da, damit man dann mal wieder, spannende Gäste hat, wie Kurt Simon, ja, einfach da. Ja, Wahnsinn. Und von daher, ja, vielen, vielen Dank. Ich finde es immer mega spannend. Ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden weiterreden, immer in die Detailthemen rein. Aber es wird dann irgendwann auch wirklich wild, was da alles so draußen passiert. Ja, also deswegen ist es auch sehr spannend. Simon, du bist ja jetzt, glaube ich, das 15. Jahr, glaube ich, auf der DEFCON.
Würde ich mal. Ich bin ja nicht die ganze Zeit da gewesen, genau. Ich bin schon länger als 15 Jahre, 18 Jahre. Mhm. Aber ich bin nicht jedes Mal da. Während Corona nicht. Da habe ich mir DEFCON China-Ticket gekauft und dann kam Corona, konnte ich natürlich nicht nach China gehen. Ja. Aber ich bin schon sehr, sehr häufig da. Ich bin Schmu, CCC, Black Hat, verschiedene Konferenzen auch. Sehr, sehr aktiv. Überlegen gerade mit ein paar anderen noch, ob wir nicht so ein Village nochmal so bauen. Was wir natürlich auch machen können, das können wir überlegen, Timon, ob wir nicht bei uns hier im Wandel, ne?
Ja.
www.wandel ohne E, Wandel. Einfach auch mal so ein AI-Summit oder so ein Hackathon bauen, wo wir sagen, mit 15 Leuten wirklich mal Deep Dive, Hands-on, irgendwas zusammen bauen, was uns allen hilft, und jeder kann mitmachen. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also das finde ich genial und das Wandel ist dafür wirklich der perfekte Standort, kurz hinterm Chiemsee in Bayern, möchte ich mal sagen, ja. Genau. Und da ist wirklich schön, sehr private, ja, und aber ein wunderschöner Wohlfühlort am Berg mit einem wunderschönen Blick und ganz, ganz alles unfassbar schön und professionell gebaut. Ich würde sagen, ja, da, das sollten wir mal unbedingt ins Auge fassen, weil das ist einfach ein toller Space, wo man dann auch sowas mal ausleben kann.
Ja, und die Leute können ja kommentieren und wenn wir wissen, wer alles da mitmachen will, können wir es auch mal planen.
Ja, genau.
Making things done ist ja unser Ding.
Ja.
Also, get it done. Von daher, let's go.
Das machen wir. Das finde ich einen richtig guten Abschlusspunkt. Ja, perfekt. Also, schreibt unter die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt und dann setzen wir dazu was auf.
Übrigens, deine Kopfhörer sehen aus, wenn man so mit einer Lesebrille, über der Lesebrille aussieht, mit dem Pink, als hättest du so pinke Ohren.
Ja, das ist natürlich unser Leuchtschild hier. Und um dich gut zu hören, habe ich natürlich Kopfhörer auf. Sonst würde ich das natürlich auch im Direkt so machen. Aber ja, das leuchtet manchmal auch echt stark. Und wir haben ja noch ein Schild. Wir haben ja noch das blaue Schild für die SMX-Specials, die wir ja auch machen mit der SMX-Konferenz zusammen. Und wenn ich falsch sitze, kannst du dir natürlich vorstellen, wenn das M bei der SMX weg ist, dann gibt es da auch das ein oder andere Kommentar drunter, dass es immer aussieht wie das Falsche.
Jetzt ist ja meh.
Genau, jetzt ist es meh, genau. Mega. Hey, vielen, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall und war mega spannend und lass uns das bald wieder machen und lass uns den Workshop aufsetzen auf jeden Fall.
Sehr gerne.
In diesem Sinne? Genau. In diesem Sinne? Ciao. Dankeschön und ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.